Ja, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sein dürfen. Es war auch sehr schön, das gemeinsame Abendmahl zu feiern. Es ist wirklich ein Höhepunkt, wenn wir das tun dürfen und gedenken dürfen an das Zentrum unseres Glaubens. Das ist der Grund, warum wir hier stehen, warum wir hier sitzen, warum wir hier zusammenkommen, warum wir Freude haben im Herrn. Ja, ich möchte gerne den Predigttext vorlesen aus Titus Brief, Kapitel 1, die ersten vier Verse. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Retter Gottes anvertraut worden ist. Titus, meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Retter. So fangen die Briefe in der damaligen Zeit an. Ich weiß nicht, hat schon einmal jemand von euch so einen Brief geschrieben, dass er geschrieben hat, Franz oder Judith, und dann eine theologische Abhandlung geschrieben hat und dann dem Adressaten noch Segen, Friede und so weiter gewünscht hat. Wir machen das heute nicht mehr und ich frage mich, ob es vielleicht nicht anders besser wäre. Aber das sei jetzt dahingestellt. In meiner ersten Predigt zum Titusbrief vor vier Wochen, die hatte ja den Titel Gemeinde Jesu Christi in einem säkularen oder weltlichen Umfeld. Und in dieser Predigt habe ich versucht anzudeuten oder darzustellen, dass die Welt, in der dieser junge Mann Titus gelebt hat, wo er als junger Pastor oder Missionar tätig war, dass diese Welt sehr ähnlich war unserer heutigen Welt. Wir leben in einer sogenannten nachchristlichen Zeit, wo die Denkweise, die Moral, die Ethik, die Lebensweise immer ähnlicher wird einer vorchristlichen Zeit, wie sie zur Zeit eines Paulus, zur Zeit der ersten Christen der Fall war. Und Paulus schreibt also dem Titus einen Brief, wo er ihm Anweisungen gibt, wie er angesichts dieser Situation, dieser Probleme, die es auch in der Gemeinde gegeben hat, wie er sich verhalten soll, was er tun soll. Und man könnte das ein Basisprogramm für die Gemeinde nennen. Der Titusbrief, eine Art Basisprogramm für die Gemeindepraxis. Und wir haben in dieser ersten Predigt, bin ich darauf eingegangen, welch wichtigen Stellenwert die guten Werke haben. Christus, heißt es dort in Kapitel 2, Vers 14, Christus hat uns losgekauft, er hat sich hingegeben, hat uns losgekauft von aller Gesetzlosigkeit, sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt, haben wir heute schon gehört, die Reinigung, Frühjahrsputz, Christus hat uns gereinigt, zu einem Eigentumsvolk, das eifrig ist in guten Werken. Und das ist ja etwas, was uns immer sehr interessiert. Wir wollen etwas tun, wir wollen etwas Gutes tun. Und der Titusbrief gibt uns eine Antwort darauf. Und nun haben wir diese ersten vier Verse und die sind eigentlich voll von Theologie. Die sind voll von Theologie, wo man sich fragt, ist das wirklich so ein praktischer Brief? Und ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt auch die Anregung bekommen, ich könnte doch gleich in Vers 5 beginnen, weil dort wird es praktisch. Und ja, es spricht etwas dafür, aber auch etwas dagegen. Und ich habe mich dieser Versuchung konnte ich widerstehen. Doch nein, auch die ersten 4 Verse sind wichtig, denn sie stehen im Wort Gottes. Gott hat sich sicher etwas gedacht dabei, warum diese Verse in seinem Wort stehen und warum wir darüber uns Gedanken machen sollen. Aber die Frage drängt sich auf, brauchen wir Theologie oder ist es nicht besser, sofort in die Gemeindepraxis zu gehen und uns Gedanken zu machen, wie wir unser Gemeindeleben praktisch gestalten sollen. In diesen ersten 4 Versen lernen wir etwas über das Wesen Gottes und die Gottheit Jesu Christi. Später im Brief lernen wir noch etwas über den Heiligen Geist und in der Christenheit sprechen wir von der Dreieinigkeit, sein Geheimnis. Der Text spricht von den Auserwählten Gottes, beziehungsweise auch von der Auserwählung. Der Text spricht von Heilsgeschichte. Er spricht davon, dass Gott vor ewigen Zeiten etwas verheißen hat und nun, sagt er, hat Gott diese Verheißung geoffenbart. Das ist, nennen wir die Heilsgeschichte. Dann lesen wir etwas über das Apostelamt des Paulus und über die Predigt und wie Gott sich darin geoffenbart hat, wie er seinen Heilsplan offenbart. Und wir lesen auch etwas über eine geistliche Kindschaft, denn wir wissen, dass der Titus nicht sein leibliches Kind war, sondern es ist ein Kind im Glauben. Und mit jedem einzelnen dieser Themen könnten wir mehrere Predigten füllen und die Frage, wie gesagt, steht im Raum, brauchen wir Theologie, müssen wir uns mit all diesen schwierigen Dingen beschäftigen? Und die Antwort ist ganz klar, ja, wir brauchen Theologie, weil wir Menschen so gestrickt sind, dass wir uns zuerst mit theoretischen Grundlagen beschäftigen müssen, bevor wir aktiv werden können. Wir sehen das jetzt ganz praktisch. Jetzt ist ein Flugzeug abgestürzt und die Leute bekommen Panik. Ist mit diesem Flugzeug irgendetwas nicht in Ordnung? Haben die Techniker etwas übersehen in ihrer Theorie? Und ich denke, wir alle wollen die Sicherheit haben, dass ein Flugzeugtechniker weiß, was er da macht, wenn er so ein Flugzeug konstruiert. Oder wenn wir zum Arzt gehen und eine Operation vor uns liegt und der Arzt würde sagen, ja, wissen Sie, ich habe jetzt nicht so ganz die Details im Kopf, was da in Ihrem Körper so vor sich geht, aber es wird schon gut kommen. Ja, ich meine, du nimmst Reis aus. Du willst, dass der Arzt sich sehr wohl mit der Theorie deines Körpers beschäftigt hat, bevor er da reinschneidet und irgendetwas anrichtet. Und genauso ist es mit der Theologie. Wir müssen uns zuerst mit Gemeinde und mit Gott und seiner Gemeinde beschäftigen, bevor wir so richtig loslegen können. Und ich sage immer, Aktivität in der Gemeinde, ohne die Grundlagen zu definieren, das ist nämlich Aktivitis. Kennt ihr diese Krankheit? Wir wollen etwas tun, wir wollen etwas tun. Ja, aber was sollen wir denn tun? Und wie sollen wir es tun? Und ich glaube, die Bibel gibt uns darauf Antworten. Und darum möchte ich heute über 4 Punkte sprechen, die in diesen ersten 4 Versen vorkommen. Nämlich, was wir über Gott und Jesus Christus lernen, was wir über die Auserwählung lernen, was wir über Gottes ewigen, wo Gott vor ewigen Zeiten das ewige Leben verheißen hat. Das ist eine interessante Frage. Wo hat Gott das verheißen? Und was ist die Apostelschaft des Paulus und die Rolle der Predigt? Über die geistliche Kindschaft schaffe ich es heute nicht mehr zu predigen, aber ich bin ja für den Muttertag eingeteilt zur Predigt und vielleicht können wir uns an dieser Gelegenheit über geistliche Mutterschaft und Vaterschaft Gedanken machen und geistliche Kindschaft. Also beginnen wir bei Punkt 1. Was lernen wir über Gott und über Jesus Christus? Und ich habe schon angesprochen, es ist ein Geheimnis, auch für langjährige Christen und jahrzehntelange Christen ist es wirklich eine Frage, wie ist das Verhältnis von Gott Vater zu seinem Sohn Jesus Christus? Wie hängt das zusammen? Und Geschwister, es ist ein Geheimnis und es bleibt ein Geheimnis. Die Bibel offenbart uns diese Wahrheiten. Sie gibt uns immer wieder ein Licht, Lichtblitz auf diese Wahrheiten. Aber in seiner ganzen Fülle werden wir es nicht erfassen können. Wir lesen zum Beispiel, dass Vater und Sohn unterschieden sind. Also Paulus sagt im ersten Vers, er ist Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Er macht hier einen Unterschied. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass Gott Vater und Gott Sohn wesensgleich sind, denn beide sind von ihrem Wesen her Retter. Wir lesen von Gott Vater, dem Rettergott. Und wir lesen von Jesus Christus, unserem Retter. Das ist das Wesen Gottes, das ist sein Anliegen. Und wir lesen in Kapitel 2, Vers 13, das war in der ersten Predigt, da ist die Rede von Jesus Christus, unserem großen Gott und Retter. Ganz klar, eine ganz klare Wahrheit der Heiligen Schrift, dass Gottes Sohn Jesus Christus Gott ist. Und das ist ja das Wunder des christlichen Glaubens, dass Gott Mensch wird. Das Wort wird Fleisch, sagt Johannes in seinem Evangelium. Gott wird Mensch. Das ist ein gewaltiges Wunder. Und viele Religionen, wenn nicht sogar wahrscheinlich, die lehnen das ab. Der Islam lehnt das vehement ab. Das ist ihm eine Gotteslästerung, dass wir als Christen Jesus Christus als Gott verehren und anbeten. Das ist eine Gotteslästerung. Aber auch in der frühen Kirche wurde diese Wahrheit immer und immer wieder angegriffen und auch heute wird sie immer und immer wieder angegriffen. Warum ist denn diese Wahrheit so wichtig? Ich möchte nur zwei Punkte rausgreifen, warum das so wichtig ist. Das erste, warum es so wichtig ist, dass Jesus Christus Gott ist, ist, weil es Licht auf das Erlösungswerk wirft. Unsere Rettung, unser Heil, von dem ja auch in diesem Brief die Rede ist. Und Gott ist heilig, das wissen wir. Gott ist heilig, er ist ohne Sünde. Wir können uns das kaum vorstellen, wie das ist. Wir sind so sehr an die Sünde gewohnt, dass wir uns nicht vorstellen können, wie es ist, dass Gott heilig ist. Aber Gott ist heilig und er hasst Sünde. Gott hasst Sünde und er wird alle Sünde richten. Und er ist auch der Richter. Er ist der Gesetzgeber und Richter. Aber was macht Gott nun, um diese Diskrepanz zu überwinden? Er nimmt das Gericht in der Person seines Sohnes, Jesus Christus, selber auf sich. Das haben wir gesungen. Dass er das Gericht auf sich genommen hat. Er liebt den Sünder. Er hasst die Sünde. Er liebt den Sünder. Und niemand sonst, außer ein vollkommener, heiliger Gott, kann diese Sünde auf sich nehmen. Ein befleckter Sünder würde ja zu Recht sterben, weil er sündigt. Nur Gott, der heilig ist, kann dieses Gericht auf sich nehmen. Nur er kennt den vollkommenen Maßstab. Und das ist sehr, sehr wichtig, Geschwister, denn wir freuen uns als Christen über eine vollkommene Erlösung, über ein vollkommenes Heil. Es ist ein Heil, wo wir uns nicht unsicher sind. Ja, sind wir nun errettet? Reicht es nun? Kennt ihr diese Fragen? Reicht es? Wenn wir uns beschmutzt fühlen von Sünde, wenn wir über uns selber enttäuscht sind, dann fragen wir uns, reicht es? Und die Antwort, und das ist ganz wichtig, die Antwort ist ja, es reicht, weil das Heil vollkommen ist. Jesus Christus hat ein vollkommenes Heil bewirkt. Und das ist so wichtig, dass wir daran festhalten. Und darum sagt Paulus in den ersten Versen, ja, wir beten Jesus Christus, den Sohn Gottes, als Gott an. Ein vollkommenes Heil ist mit diesem vollkommenen Erlöser verbunden. Aber es zeigt uns auch etwas anderes, Geschwister. Jesus Christus oder Gott ist uns in Jesus Christus so nahe gekommen, wie es kaum möglich ist, kaum denkbar ist, aber trotzdem besteht ein Unterschied. Zwischen Jesus und uns besteht ein Unterschied. Jesus ist vollkommen heilig, wir sind es nicht. Und es gibt leider unter uns Christen auch Vorstellungen, dass auch wir so vollkommen heilig werden können, wie Jesus es war. Dass man nennt es einen geistlichen Perfektionismus. Geschwister, das ist ein Wahn. Wenn das jemand wirklich glaubt, dann ist er einem Wahn verfallen. Entweder muss er sich selber belügen oder aber er wird kläglich scheitern. Das heißt, wir müssen anerkennen, Jesus ist Gott. Da ist ein Unterschied zwischen ihm und uns. Auch wenn wir auf diesem Weg der Heiligung Fortschritte machen dürfen. Und das ist wunderschön, wenn wir merken, dass Gott uns verwendet, dass Gott uns verändert. Aber wir werden nie diese Vollkommenheit hier auf Erden erreichen, wie Jesus sie hat, wie Jesus sie darstellt. Jesus Christus ist ein Retter, Gott. Er bringt Ordnung ins Chaos. So lesen wir auch in diesem Brief. Er bringt Ordnung ins Chaos. Und diese Lehre der Dreieinigkeit, das sind nur ein paar Hinweise in diesem Zusammenhang. Und es tut gut, wenn wir darüber nachdenken. Und immer wieder, wenn wir in der Heiligen Schrift an solche Bibelstellen kommen, müssen wir darüber nachdenken, was es bedeutet. Dann spricht Paulus von den Auserwählten Gottes. Das ist der zweite Punkt. Das ist ja ein Thema der Auserwählung. Also für viele ist es ein Reizthema. Ich weiß nicht, ob ihr solche Diskussionen schon gehabt habt. Das ist ein Reizthema. Man kann gar nicht unbelastet über die Auserwählung reden. Dann sagt man, dann hört man sofort, ja, glaubst du denn wirklich, dass Gott alle Menschen vorherbestimmt hat? Der wird gläubig und der kommt in die Hölle. Das sind natürlich Gedanken, die mit dieser Auserwählung in einem Zusammenhang stehen. Man spricht dann von der Prädestination oder von der doppelten Prädestination und das kommt natürlich komplett komisch vor. Kann das sein, dass Gott dich zum Heil bestimmt hat und den anderen zur Verdammnis bestimmt hat, zur Hölle? Und aus dem Grund, weil das vielen einfach komisch vorkommt, lehnen sie die ganze Lehre der Auserwählung ab. Und das ist das Kind mit dem Bade ausschütten. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Bibel die Auserwählung lehrt. An ganz zentralen Stellen, wie auch hier, aber es wird an anderen Stellen noch viel deutlicher dargestellt, lehrt die Bibel die Auserwählung und die Souveränität Gottes. Und daher müssen auch wir uns damit beschäftigen, ja, was meint denn Gott damit? Das ist keine einfache Frage und ich muss euch enttäuschen, ich werde euch heute auch nicht die Antwort liefern, weil das würde den Rahmen der Predigt sprengen. Aber ich habe euch zwei Bibelstellen im Skriptum aufgeschrieben, nämlich 1. Petrus 1, 1 bis 2 und Römer 8, die Verse 28 bis 33. Und die Hausaufgabe für euch ist es, diese Verse zu Hause lesen und euch Gedanken zu machen, was lernen wir in diesen Versen über die Auserwählung? Zum Beispiel über die Reihenfolge. In beiden Versen haben wir eine Reihenfolge. Und das ist interessant und spannend. Und das ist so, also jetzt die Hausaufgabe. Das heißt, ihr werdet es selber erarbeiten, hoffentlich, was die Bibel unter Auserwählung versteht. Aber was ist jetzt die Bedeutung davon? Denn jede theologische Wahrheit in der Heiligen Schrift hat eine Bedeutung, hat eine praktische Anwendung, meistens sogar viele, viele praktische Anwendungen. Die erste Anwendung, die ich bei diesem Thema der Auserwählung für mich gewonnen habe, ist die, dass Gott beim Prozess der Bekehrung, dass ein Mensch sich bekehrt, In diesem Prozess hat Gott sehr viel mitzureden. Wir hören ja oft, du musst dich für Jesus entscheiden. Du musst dich für Jesus entscheiden. Ich meine, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe das mal geprüft. Ich habe das nie gefunden in der Bibel, dass es irgendwo steht, wir müssen uns für Jesus entscheiden. Das ist eine spannende Frage. Bei dieser Aussage, wir müssen uns für Jesus entscheiden, steht das Bemühen des Menschen im Mittelpunkt. Bei der Frage der Auserwählung steht das Wirken Gottes im Mittelpunkt. Und nun ist es aber so, und das ist ja das Geheimnis an der Sache, dass Gottes Souveränität und die Verantwortung des Menschen, die müssen zusammenkommen. Und das geht logisch in unseren Kopf nicht rein. Also wir können einmal an einer anderen Stelle ausführlicher darüber reden, aber es geht logisch nicht auf. Und darum haben wir Schwierigkeiten damit. Aber es ist eine klare Aussage der Bibel, dass Gott in einem Menschen die Buße wirkt. Dass Gott in einem Menschen den Glauben wirkt. Dass Gott einem Menschen die Augen öffnet. Dass Gott die Wiedergeburt schenkt. Ein Kind kann sich nicht selber gebären. Ein Kind wird geboren. Auch wir sind geboren worden durch den Heiligen Geist. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass es egal ist, was ein Mensch tut und wie wir mit Menschen reden und wie wir uns um Menschen bemühen. Denn die Verantwortung des Menschen, Buße zu tun, die bleibt bestehen. Und so ist meine Anwendung, dass ich für Menschen bete. Dass Gott ihnen die Augen öffnen möge. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Du kannst auf einen Menschen einreden wie auf ein krankes Ross. Er checkt es nicht. Aber wenn der Heilige Geist sein Herz berührt, seine Augen öffnet, dann plötzlich kann er das Evangelium erfassen. Aber er muss es vorher gehört haben. Er muss es vorher gesehen haben an uns. Und das ist eben diese Spannung, in der wir drinnen sind. Stecken, aber wie gesagt, es ist etwas sehr Wichtiges und diese Anwendung, dass wir für unsere ungläubigen Verwandten, Bekannten und Freunde ernstlich beten, das ist eine Anwendung daraus. Wir können dieses Heil nicht bewirken und er kann sich auch nicht für Jesus entscheiden, wenn Gott nicht sein Herz berührt und zwar mächtig, gewaltig. Ja, das in aller Kürze zu diesem Thema der Auserwählung. Es steht in diesen Versen im Zusammenhang mit, Paulus spricht von dem Glauben der Auserwählten nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht gemäß ist. Das sind weitere Begriffe, auf die ich jetzt aber nicht mehr näher eingehe, aber hier wird auch ein Qualitätskriterium bezeichnet. Die Auserwählten stellen auch eine Qualität von Menschen dar. Du musst dir vorstellen, in einer Firma wird eine Delegation irgendwo hingeschickt und der Firmenchef sagt, ja, wir haben die Auserwählten der Firma zu euch geschickt. Ja? Und dann kommt so eine abgefragte Gruppe an, dann sagst du, hey, was ist das für ein Unternehmen, gell? Und in dem Sinn sind wir auch die Auserwählten Gottes. Das heißt, Gott sagt, schau her, das sind meine Auserwählten. Also es ist auch ein Qualitätskriterium, an dem wir uns ein Vorbild nehmen sollen. Ich bin ein Auserwählter Gottes. Wir mögen uns auch so verhalten, wie es dem entspricht. Der dritte Punkt. Gottes ewige Verheißung. Wo hat Gott das ewige Leben vor ewigen Zeiten verheißen? Und wenn Gott ewig meint, dann meint er wirklich lang zurückliegend. Also nicht erst mit Jesus hat Gott das ewige Leben verheißen. Und es ist nur interessant, wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir nicht sehr viel über das ewige Leben. Das ist spannend. Wir lesen im Neuen Testament viel mehr über das ewige Leben als im Alten Testament. Aber natürlich ist es bereits im Alten Testament da, weil Gottes Wesen sich ja nicht ändert. Wir müssen sehr weit zurückgehen und ich würde meinen, wir müssen in die ersten drei Kapitel des ersten Buches Mose, wo wir von der Schöpfung und vom Sündenfall lesen, so weit müssen wir zurückgehen, um Gottes Verheißung des ewigen Lebens zu erforschen. Und ich möchte uns kurz in Erinnerung rufen, Gott hat das Leben geschaffen. Das ist so etwas Schönes. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Gott, also das Leben entspricht dem Wesen Gottes. Das ist so schön, wenn man sich Leben gerade jetzt im Frühling wieder betrachtet. Das ist Gott. Leben. Und Gott hat den Menschen geschaffen. Gott hat das Leben geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen. Und Gott warnt Adam und sagt, dass an dem Tag, wo sie von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse eigenmächtig essen werden, an dem Tag werden sie sterben. Das ist ganz was Undenkbares in dieser vollkommenen Schöpfung, dass es etwas wie Tod gibt. Gott warnt aber Adam und sagt, pass auf. Und wir wissen, wie diese Geschichte des Sündenfalls ausgegangen ist, dass der Mensch, in dem Fall die Eva, die Frau, hat zuerst genommen von dieser Frucht. Und was mich vollkommen erschüttert, ist, dass der Mann anscheinend wirklich daneben gestanden ist. Also ich sage immer, wie ein Ochs daneben gestanden. Er ist furchtbar, es ist furchtbar, es tut weh. Er ist daneben gestanden und darum trägt auch er in der Schrift die Verantwortung dafür. Und sie nehmen von dieser Frucht und Gottes Warnung tritt ein. Und eigentlich hätte Gott an dieser Stelle das ganze Projekt Mensch abbrechen können. Projekt Mensch gescheitert. Fertig. Nun lesen wir aber in diesem dritten Kapitel von 1. Mose sehr interessante Dinge. Zum Beispiel sagt Gott zur Frau, dass sie unter Mühsal und Schmerzen Kinder auf die Welt bringen wird. Du fragst dich, warum Kinder? Warum Kinder in einer Welt des Todes? Warum leben in einer Welt des Todes? Oder Adam nennt seine Frau Eva. Und dieses Wort im Hebräischen hat eine Ähnlichkeit mit dem Leben. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes wird Eva als Leben bezeichnet. Das ist wirklich spannend. Und Adam nennt sie Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Wiederum die Frage, warum leben, wenn Gott den Tod verheißen hat? Und daran sehen wir, dass Gott eben die Geschichte nicht hier beenden wollte und die Menschen das verstanden haben. Und der Begriff des ewigen Lebens kommt in diesem dritten Buch Mose vor, aber in einer negativen Art und Weise, denn Gott sagt zu den Menschen, er schickt sie aus dem Garten Eden, damit und nun das der Mensch nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, schickte sie fort. Aber das Ziel, worum es geht, das ewige Leben, das war bereits ganz stark hier vorhanden. Und wir lesen in diesem ersten Buch Mose Kapitel 3 auch die erste ganz konkrete Verheißung auf den Erretter, wenn Gott zur Frau sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, nämlich der Schlange, also zur Schlange sagt er das, und der Frau, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist die erste Verheißung auf den Kreuzestod Jesu, denn Jesus hat, damit er Satan besiegen konnte, selber den Tod schmecken müssen. Und obwohl nach außen hin das wie ein Versagen ausgesehen hat, dass Jesus am Kreuz stirbt, hat Jesus dadurch den Teufel und die Macht des Teufels also gebrochen, Satan besiegt und das ewige Leben für uns Menschen erwirkt. Geschwister, und es ist so wichtig, und ich glaube, es ist einer der Gründe, warum Paulus das in diesem Vers sagt, Gott, der nicht lügt, Gott, der nicht lügt, hat das vor ewigen Zeiten verheißen, zu seiner Zeit aber hat es geoffenbart. Und ich denke, Paulus zehrt und lebt immer von diesem großen Bild. Jeden Tag hat er dieses große Bild vor Augen. Jeden Tag, wenn er sich fragt, warum tue ich mir das an? Warum muss ich all das leiden? Warum mache ich das, dass ich mein ganzes Leben einsetze für die Gemeinde Jesu Christi? Weil Gott das ewige Leben verheißen hat. Er hat das große Bild vor Augen. Und das spornt ihn an. Geschwister, und so brauchen auch wir das große Bild vor Augen immer wieder neu, wenn wir aufstehen, wenn wir uns an den Dienst machen, wenn wir uns überwinden. Und es ist oftmals eine Überwindung, wenn wir unseren Dienst wahrnehmen sollen. Wir machen es, weil Gott ein großes Bild hat für uns. Das ewige Leben und die Heilsgeschichte, die von Ewigkeit her geplant war und in den Augen, also in den Plan Gottes worden. Wir sind ein Teil, wir sind mittendrin. Und darum können wir ausharren. Ich hoffe, dass wir ermutigt werden dadurch zum Ausharren. Und zuletzt spricht er von seiner Apostelschaft und von seiner Predigt. Und Paulus pocht auf seine Apostelschaft. Er sagt, ich bin ein Apostel. Und das gibt ihm Autorität, beziehungsweise möchte er dadurch auf die Autorität verweisen, die er bekommen hat von Jesus Christus. Er ist ein Apostel Jesu Christi. Und dass er so auf seine Apostelschaft pocht, wird ihm ja oft vorgeworfen, also auch in der Theologie, in der liberalen Theologie sagt er, der Paulus macht sich ja nur wichtig, das ist ein Religionsgründer, der will sich über die anderen Apostel erheben und so weiter, aber das stimmt überhaupt nicht, sondern Paulus, es ist sehr wichtig, dass er diese Autorität hat, denn der Begriff für Predigt, das bedeutet eine Proklamation. Er ist ein königlicher Herold, der durch die ganze Welt zieht mit einem königlichen Erlass. Und wenn du nicht autorisiert bist, dann bist du schnell einen Kopf kürzer, wenn du dann so vollmundig dieses königliche Dekret aussprichst. Daher ist es notwendig, dass Paulus diese Autorität sagt und sagt, ich habe von Jesus Christus diese Autorität bekommen, dieses Wort, diese Wahrheit zu verkünden. Und wenn das nicht stimmt, dann ist er ein Lügner. Und dann können wir das Ganze vergessen. Wir können das Neue Testament vergessen, wenn ein Mann wie Paulus ein Lügner ist. Und wenn er kein Lügner ist, dann stimmt es, was er sagt. Und dann ist es gut, wenn wir darauf hören. Denn wenn der König kommt und sein königliches Dekret hat, dann ist es nicht nur da, dass du sagst, oh, das ist aber interessant. Eine neue Werbung, ein neuer Werbeslogan. Drehst dich um und gehst nach Hause. Wenn es ein königliches Dekret gibt, dann hat das Konsequenzen. Was? Der König aller Könige sagt das und das und das. Da muss ich ja mein Leben ändern, wenn der das sagt. Autorität. Jemand hat gesagt, die Predigt ist der mit Anspruch an die Hörer, es ist ein Ruf, der mit Anspruch an die Hörer ergeht. Und es ist ein Geheimnis, ebenfalls ein Geheimnis, dass Gott durch die Predigt sich offenbart. Paulus sagte mal, Gott hat es wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Es ist ja wirklich eine Torheit. Da steht einer und er erzählt irgendwas und Leute kommen zum Glauben. Das ist eine Torheit. Und die Griechen waren es gewohnt, dass Leute mit den allen Künsten der Rhetorik auftreten. Die Juden waren es gewohnt, dass Gottes Botschaft mit Zeichen und Wunder begleitet werden. Und Paulus sagt, und ich bin gekommen als Prediger, in Schwachheit der Rede. Aber, sagt er, Gott hat diese Predigt genutzt, dass Menschen errettet werden. Übrigens ist das auch eine Demütigung für uns, ähnlich wie bei der Erwählung, dass durch die Torheit der Predigt Menschen zum Glauben kommen. Und es ist nicht selten, gerade vor kurzem habe ich von Beat Abri, hat er eine Anekdote von Billy Graham erzählt, wo er wirklich eine grottenschlechte Predigt gehalten hat, das gibt es auch, solche Männern kann das passieren, das ist ein Trost für mich. Aber es haben sich Menschen bekehrt. Und zwar nicht wenige. Die Torheit der Predigt. Gott verwendet die Predigt. Gott hat sich festgelegt, die Torheit der Predigt zu verwenden. Und diese Autorität der Predigt finden wir auch in dem Brief. Immer und immer wieder. Zum Beispiel sagt er in 2, Vers 15 zu Titus, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Ein junger Mann. Boah. Ich soll das Wort Gottes mit allem Nachdruck reden und die Leute überführen, die teilweise älter sind als ich. Wo nehme ich diese Autorität her? Es braucht nämlich Autorität zum Predigen und ich denke, die Autorität bekommt auch ein Titus, erstens, indem er von Gott berufen wird. Das ist ein eigenes Thema, auf das gehe ich jetzt nicht ein, was das bedeutet, die Berufung Gottes, aber sie ist essentiell. Zweitens, indem er der Botschaft treu ist, indem er das sagt, was der König ihm aufgetragen hat. Stellt euch vor, der Herold geht rum von Dorf zu Dorf und erzählt irgendeinen Blödsinn. Witze, Geschichtli, irgendetwas. Sagst du, was ist denn das für einer? Das heißt, Treue zur Botschaft ist essentiell, um diese Autorität zu bekommen und natürlich das Vorbild. Wenn, also scheinbar erwähnt in den Ausspruch, Wasser predigen, Wein saufen, das geht nicht. Wenn du Wasser predigst, dann musst du selber Wasser trinken. Das heißt, Predigt, wie die Heilige Schrift es versteht, ist ein autoritatives Reden. Geschwister, und wir brauchen das wieder. Wir brauchen das wieder. Wir brauchen Männer, die sagen, wo es lang geht. Wir haben das zwar nicht gern, weil wir wollen niemand, dass uns jemand reinredet, aber dort, wo Erweckung war, in der Kirchengeschichte, da waren Männer, die klar und deutlich gepredigt haben. Luther und seine Freunde und auch hier in Zürich, Zwingli und Bullinger und Leo Jud und wie sie alle geheißen haben, die haben klar und deutlich mit einem Anspruch gepredigt. Und die Autorität haben sie nur bekommen, weil sie das Wort Gottes gepredigt haben. Nicht irgendeine eigene Geschichte. Und das ist für uns das Vorbild. Ja, ich komme zum Schluss. Ich habe die Frage gestellt, brauchen wir Theologie? Brauchen wir die ersten vier Verse des Titusbriefes? Ja, wir brauchen sie dringend. Wir brauchen Theologie. Theologie ist die Basis für unser praktisches Glaubensleben. Bevor wir starten können, müssen wir zuerst wissen, worum es geht. Wir brauchen ein klares Bild. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Und bevor wir gute Werke tun können, müssen wir uns zuerst klar machen, was sind gute Werke? Was versteht Gott unter guten Werken? Und bevor wir Gemeindebau, Gemeindepraxis tun können, müssen wir uns fragen, was ist Gottes Plan mit der Gemeinde? Was ist die Gemeinde Jesu Christi? Und. Geschwister, Gott möge uns Gnade geben darin, denn wir brauchen seine Kraft dazu, seine Weisheit, seine Klarheit und seine Kraft. Aber Wir dürfen uns freuen. Gott hat eine gewaltige Verheißung gegeben, dass dort, wo wir das tun, da ist er mit uns. Und die Kraft Gottes ist eine Kraft, die kann kein Mensch widerstehen. Das ist unsere Hoffnung. Amen. Ich möchte nur kurz beten. Vater im Himmel, dein Wort ist gewaltig und wir freuen uns darin. Ich bete von Herzen darum, dass dieses Wort uns anrührt, uns neuen Mut schenkt, uns aber auch demütig macht vor dir. Herr, es sind nicht wir, sondern du bist es. Wir wollen dir die Ehre geben für alle geistliche Frucht. Dich loben und preisen wir im Namen unseres Herrn Jesus. Amen.